Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Ganz genau 850 Jahre ist es her. Da wurden die Gebeine der Heiligen Drei Könige, eine der wichtigsten Reliquien der Christenheit, nach Deutschland überführt. Zuerst waren sie in Konstantinopel, dann in Mailand und seit 1164 sind sie in Köln. Das gab den Anlass, eine neue Kirche zu bauen. Die größte gotische Kirche der Welt sollte es werden, die drittgrößte überhaupt, und der Bau, der hat sich über Jahrhunderte hingestreckt. Heute steht er direkt im Herzen Kölns, direkt vor unserer Nase und ist schon von weitem sichtbar. Worum geht's? Es geht um den Kölner Dom. Ihn wollen wir in den Mittelpunkt stellen in den kommenden 2 Stunden. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich freue mich, dass Sie zuhören. Er ist ja aus der Stadt Köln absolut nicht wegzudenken. Oder versuchen Sie sich doch mal Köln ohne den Dom vorzustellen. Auch in der deutschen Geschichte hat er immer wieder eine Rolle gespielt. Wie es aber so ist, gab es tatsächlich auch mal eine Zeit, auch wenn man sich es nicht vorstellen kann, vor dem Kölner Dom. Als vor genau 850 Jahren die Gebeine der Heiligen Drei Könige von Mailand nach Köln überführt wurden, da hatte man mit dieser bedeutenden Reliquie den passenden Anlass gefunden, eine neue Kirche zu bauen. Die sollte dann viel später mal eine der größten und bedeutendsten Kirchen der Welt werden. Wir gehen jetzt aber nochmal zurück auf Anfang. Ins Jahr 1248, da wurde der Grundstein gelegt für den Kölner Dom.
Es war sicherlich der größte Moment für Konrad von Hochstaden, als er im 11. Jahr als Erzbischof von Köln am Festtag der Himmelfahrt Mariens den Grundstein für den neuen Dom legen konnte. Der Baubeginn hatte sich sehr lange hingezogen. Eigentlich war es Erzbischof Engelbert, der schon 30 Jahre vorher das Domkapitel zum Neubau gedrängt hatte. Doch nach dessen Ermordung wurde das gewaltige Projekt erneut verschoben. Angefangen hatte alles über 80 Jahre vorher. Damals erhielt Erzbischof Reinhard von Dassel nach der Belagerung von Mailand die Gebeine der Heiligen Drei Könige aus den Händen Kaiser Friedrich Barbarossas geschenkt.
Nehmt diese Gebeine der ersten christlichen Könige an euch. Damit erfahrt ihr meine große Wertschätzung gegenüber eurer Person und dem erzbischöflichen Sitz der Stadt Köln.
Damit schlug Barbarossa 2 Fliegen mit einer Klappe. Einmal schuf er im Kölner Erzbischof einen mächtigen Verbündeten im Reich. Andererseits schuf er durch den Besitz dieser bedeutsamen Reliquien die sakrale Rechtfertigung seines Reiches und somit ein Symbol für die Unabhängigkeit vom Papst. Köln wurde nun zu einem der bedeutendsten Wallfahrtsorte. Aus aller Welt kamen Pilger, um die Reliquien der Heiligen Drei Könige zu verehren. Erzbischof Reinhard begann unmittelbar nach seiner Ankunft mit den Reliquien in Köln, seinen etwas in die Jahre gekommenen Dom zu verschönern. Im Osten ließ er 2 weitere Türme errichten, sodass der Dom nun insgesamt 6 besaß, die alle mit Kuppeldächern und goldenen Knäufen versehen waren. Auch im Innern wurde die Kirche auf Vordermann gebracht. Doch bald zeigte sich, dass der alte Dom dem Andrang der immer zahlreicher werdenden Pilger, aber auch dem gestiegenen Anspruch einer der wichtigsten Erzbischofssitze im Reich nicht mehr gewachsen war. Es musste ein neuer, vor allem größerer und modernerer Dom her. Doch erst gegen Ende des Jahres 1247 fasste das Domkapitel den förmlichen Beschluss zum Neubau, der im April des Folgejahres mit dem Abbruch des alten Domes begann. Wenige Tage darauf löste unvorsichtiger Umgang mit Feuer einen Brand aus, dem der gesamte alte Dom zum Opfer fiel. Die westlichen Teile konnten provisorisch wiederhergestellt werden. Im Osten begann man gleich mit dem Ausgraben der 8 bis 10 Meter tiefen Fundamente des Kapellenkranzes. Erzbischof Konrad von Hochstaden war zweifellos der mächtigste Reichsfürst und konnte sich so die Etablierung eines antistaufischen Gegenkönigtums erlauben. Das sollte sich auch in der Wahl der Architektur seines neuen Domes niederschlagen.
Ich bin zwar verwandt mit dem staufischen Hause, doch liegt mir nichts ferner als die Tradition dieser altertümlichen Gottesburgen fortzusetzen. In Frankreich gibt es doch längst schon eine ganz neue Art, Kirchen zu bauen. Lichtdurchflutet, hell und himmelwärts strebend.
Als Baumeister für seine neue Kathedrale konnte er Gerhard, den Steinmetzen, gewinnen. Dieser kannte zweifellos alle großen Vorbilder in Frankreich. Gerade erst wurde in Amiens an der größten Kathedrale Frankreichs gebaut, deren Mittelschiffgewölbe eine Höhe von über 42 Metern erreichen sollte.
Amiens ist zwar das, was man sich unter der vollendeten Kathedrale überhaupt vorstellt, aber ich finde, hier gibt es noch den einen oder anderen Schönheitsfehler. Die Pfeiler im Innenraum sind einfach zu klobig. Das kann man auch eleganter lösen.
Und Gerhard perfektionierte den Bauplan von Amiens. Die Gewölbe ließ er sogar einen Meter höher errichten als in Frankreich. Und weil die Pfeiler des Mittelschiffes in Köln etwas enger aneinander stehen, wirkt der Innenraum noch steiler, noch mehr himmelstrebend als alles, was bis dahin bekannt war. Meister Gerhard war es gelungen, die gotische Kathedrale in ihrer Form zu vollenden. Ihm und allen seinen Kollegen war klar, dass sie die Vollendung eines solchen Baus niemals erleben werden. Doch dass es bis zur Weihe des vollendeten Kölner Domes noch ganze 632 Jahre dauern sollte, das hätte Gerhard niemals erwartet.
Fertiggestellt wurde er dann im Jahr 1880, der Kölner Dom, und war damit für 4 Jahre lang das höchste Gebäude der Welt bis 1884. Und obwohl er fertiggestellt wurde, gebaut wird am Kölner Dom seitdem ja unentwegt. Es müssen immer wieder andere Sachen restauriert und erneuert werden. In Köln gibt es das Sprichwort, wenn der Kölner Dom einmal fertig ist, also wenn wirklich nicht mehr gebaut wird, dann geht die Welt unter. Wir haben gesprochen über die Grundsteinlegung des Kölner Doms am 15. August 1288. Ein Beitrag war das von Jan-Hendrik Stehns. Über 6 Millionen Besucher zieht er jedes Jahr nach Köln, der Kölner Dom. Menschen aus dem In- und Ausland, die kommen, um diese Kathedrale zu bewundern, zu besuchen, zu begutachten. Aber was macht ihn eigentlich so faszinierend? Ist das seine Bedeutung? Ist das seine Größe? Sind das seine Kunstschätze? Wir haben einfach mal auf der Domplatte direkt vom Hauptportal nachgefragt.
Die Höhe, der Baustil, fällt mir eigentlich alles. Wisst ihr, das ist einmalig da, wieder die Größe, die Wucht.
Unvorstellbar, zur damaligen Zeit sowas zu bauen, kann man heute gar nicht mehr nachvollziehen.
Das Ganze, die Architektur von innen, fällt mir alles an sich. Außer diese Fenster, die neuen, die finde ich ein bisschen zu modern.
Es ist groß und ein bisschen schmutzig, würde ich sagen. Ja, und die Baum immer noch. Ich frage mich, wann sie fertig sind.
Ich finde auch die Geschichte des Kölner Doms eigentlich interessant, wenn man so beachtet, dass er eigentlich früher noch gar nicht fertig war und erst so spät wieder gebaut wurde.
Der Kölner Dom gefällt mir im Gesamten sehr gut, weil, gucken Sie sich das doch an, einmalig und besonders attraktiv.
Einmalig, besonders attraktiv, groß und ein bisschen schmutzig, der Kölner Dom. Wir blicken auf die Geschichte des Kölner Doms und jetzt auf eines der dunkelsten Kapitel dieser Geschichte. Während des Zweiten Weltkriegs war Köln eines der Hauptziele alliierter Bomberangriffe. Fast die gesamte Innenstadt wurde zerstört. Der Dom allerdings blieb stehen. Bis heute noch hält sich die Legende, dass der Kölner Dom mit Absicht verschont wurde von den Bomberpiloten. Das wird von Historikern allerdings inzwischen aber stark angezweifelt. Was ist mit dem Kölner Dom während des Zweiten Weltkrieges passiert? Und wie haben es die Kölner mit viel Selbsteinsatz geschafft, ihr Monument inmitten der Stadt zu retten? Wir haben nachgeforscht.
Die Türme sahen aus der Entfernung aus, als seien sie völlig unversehrt. Aber als wir näher kamen, konnten wir sofort sehen, dass es massive Schäden gegeben hatte. Wie die Domtürme das überstehen konnten, ohne einzustürzen, ist mir bis heute unbegreiflich.
Nicht nur für den amerikanischen Soldaten Michel Antonio Vaccaro war es nach Kriegsende ein Wunder, dass der Kölner Dom den Angriff der Alliierten überstanden hat. Besonders angesichts der Tatsache, dass es keinen Befehl gab, das Wahrzeichen Kölns während der Bombenangriffe zu schützen. Auch das Argument, der Kölner Dom sei bei den Luftangriffen eine Orientierungshilfe gewesen, zieht nicht, so Niklas Möhring.
Es galt die Verdunklungsordnung, das heißt, die Stadt war sowieso dunkel und man hat stattdessen für den Innenstadtbereich den Neumarkt genommen. Den gibt es auf diesen Zielkarten der alliierten Bomberpiloten, um sich zu orientieren, weil er irgendwie als freie große Fläche besser zu identifizieren gewesen ist. Also es ist tatsächlich so, der Dom hat beim Navigieren unter Umständen geholfen, aber es war nicht der Grund, warum man ihn bewusst verschont. Das war nicht der Fall.
Schon vor Ausbruch des Krieges gab es konkrete Gespräche und Maßnahmen, den Kölner Dom und seine Schätze zu schützen. So wurden bereits 1936 auf Initiative des damaligen Domvikars Max Lohse Holzkisten zur Sicherung der Domschätze gebaut. Doch nicht nur der drohende Krieg war eine Gefahr für die Schätze des Doms, sondern auch die Partei der Nationalsozialisten. Eine von vielen neuen Erkenntnissen, die auch Professor Barbara Schock-Werner überrascht haben.
Zum Beispiel wusste ich gar nicht, dass so sehr die Gefahr bestand, dass die Partei im Dritten Reich Augen auf die Schätze des Domes geworfen hat und sie requirieren bzw. zerstören wollte. Das habe ich ganz neu erfahren.
Eine abenteuerliche wie wenig bekannte Geschichte ist die Rettung des Dreikönigsschreins. 1942 wurde er zunächst einmal ins Schloss Weißenstein bei Bamberg in Sicherheit gebracht. Doch dann wollte die nationalsozialistische Kreisleitung das Schloss beschlagnahmen. Die Schlossherrin schmuggelte den Dreikönigsschrein und andere Kunstschätze heraus. Da er nirgendwo sicher unterkommen konnte, kam er 1944 wieder nach Köln. Aber auch dort war er nicht mehr sicher, erzählt Niklas Möhring.
Nachdem er nach Köln zurückgekehrt war, drohten die Nazis, die dem Metropolitankapitel unterstellten, dass sie ihn nur zurück nach Köln geholt hätten, um ihn den Amerikanern anbieten zu können, die ja unmittelbar gefühlt vor den Kölner Toren standen, dass sie ihn dann lieber zerstören wollten, als dass er den Feinden in die Hände fällt, woraufhin man ihn dann abermals in einer Nacht- und Nebelaktion eben aus Köln weggebracht hat, in einer Abtei Marienmünster an der Weser. Dort angekommen hatte man wirklich an alles gedacht, aber nicht daran gedacht, dass es eine 2 Meter hohe Mauer gab um diese Kirche. Und über diese Mauer musste man ihn dann tatsächlich rüberheben. Und da blieb er dann tatsächlich auch bis September 1945 und war dann endgültig in Sicherheit und ist ihm auch nichts passiert.
Viele Kunstschätze erlebten so eine abenteuerliche Odyssee und konnten dank des mutigen Einsatzes von Bürgern gerettet werden. Auch der Kölner Dom wurde durch ein von furchtlosen Menschen ermöglichtes Feuerlöschsystem vor schlimmeren Brandschäden geschützt.
Es ist tatsächlich so gewesen, dass ab dem ersten Tag des Zweiten Weltkrieges jede Nacht bis zum Kriegsende Wachen auf dem Dach des Kölner Domes gewesen sind. Die setzten sich zusammen aus Mitarbeitern der Dombauhütte und des Metropolitankapitels. Die waren verbunden mit einer Wachaufsichtsstation, um Brände, die unter Umständen durch Treffer von Brandbomben auf dem Dach des Domes entstanden sind, sofort löschen zu können, um dadurch Schlimmeres zu verhindern. Also die haben wirklich unter Einsatz ihres Lebens jede Nacht auf dem Domdach gewacht und das für den Kölner Dom getan.
Großen Respekt hat Schock-Werner auch gegenüber der schnellen Wiederaufbauarbeit nach Ende des Zweiten Weltkriegs.
Ja, wenn Sie sich die Bilder angucken aus 45 und danach und 48 feiern Sie schon das Domjubiläum mit einer neuen Orgel, mit neuen Portalen und. Ohne Material, wo schon jedes Beschaffen von Stein und Glas eine Schwierigkeit. Alle Achtung, großer Respekt vor den Leuten Willi Weyres und seinen Mitarbeitern, die damals die Verantwortung gehabt haben.
Bis heute gilt es noch, Kriegsschäden am Kölner Dom zu beseitigen, besonders an den Portalen oder bei den Fenstern. Es wird noch einige Zeit dauern, bis der Krieg in der Optik des Doms verschwunden ist.
Der Zweite Weltkrieg hat bis heute noch Spuren hinterlassen am Kölner Dom, auch wenn das nicht gerade auf den ersten Blick auffällt. Ein Beitrag war das von Birgit Schippers. Der Kölner Dom beeindruckt nicht nur durch seine monumentalen Ausmaße, er ist auch voller Kunstschätze. Einer dabei ist ganz zentral, ist der wohl größte und wertvollste Schatz des Kölner Doms. Ohne ihn gäbe es die Kathedrale in dieser Form heute wahrscheinlich auch gar nicht. Im Hochchor des Domes strahlt golden über dem Hochaltar der Dreikönigenschrein. Der Kölner Stadtdechant, der Kölner Stadt- und Domdechant, um genau zu sein, Monsignore Robert Kleine, erinnert daran, wie vor genau 850 Jahren alles begann.
Im Jahre 1164 hat der Kölner Bischof Reinhard von Dassel die Reliquien, die Gebeine der heiligen drei Könige von Mailand nach Köln gebracht. Kurz danach beginnt man, diesen Schrein zu bauen. Nikolaus von Verdun ist der Goldschmied.
Sie sind der größte Schatz, der ganze Stolz und die wertvollsten Reliquien im Kölner Dom, die Gebeine der heiligen drei Könige.
Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar.
Im unteren Teil des Schreins sehen wir die bekannte Szene aus dem Evangelium. Die drei Könige, die Weisen aus dem Morgenland, kommen und beten das Kind an auf dem Schoß seiner Mutter. Sie huldigen dem neugeborenen König.
Der Kölner Domdechant Monsignore Robert Kleine erklärt die Darstellung auf den großen Flächen der unteren Schreinebene. Oberhalb dieses ersten Teils ist ein schmalerer zweiter Teil wie ein Haus darauf gebaut. Der Künstler Goldschmied Nikolaus von Verdun erzählt hier die Geschichte Jesu weiter. Er bleibt nicht stehen beim Kind in der Krippe.
Im oberen Teil des Schreins sehen wir noch einmal Christus, diesmal als Weltenrichter, als Pantokrator. Er ist der König der Welt.
Großer Herr, o starker König.
1,10 Meter breit, 2,20 Meter lang und über 1,50 Meter hoch. Das sind die imposanten Ausmaße der größten Goldschmiedearbeit des Mittelalters. Geschmückt ist er von 74 vergoldeten Silberfiguren. Auf den Seiten hat Nikolaus von Verdun neben der Anbetung der Heiligen Drei Könige und dem dargestellten Weltenretter aber noch weitere theologische und historische Aussagen künstlerisch umgesetzt. Eine ganz besondere stellt der Domdechant Monsignore Kleine vor.
Zwischen beiden Szenen hat er einen Edelstein eingearbeitet. Dieser zeigt den Kaiser Nero bei seiner Krönung. Ein antiker römischer Edelstein. Nero war einer der großen Christenverfolger in den Anfängen der Christenheit. Aber sein Reich, sein Ruhm, der sich selbst für Gott hielt, hatte keinen Bestand. Bestand hat das Königstum, das Königsein Jesu Christi.
Das ist die zentrale Aussage des Dreikönigenschreins im Hochchor des Kölner Doms. Hell angestrahlt leuchtet er golden über dem Hochaltar und ist bis zum Hauptportal des Domes sichtbar.
Matthias Friebe über den Dreikönigenschrein im Kölner Dom. Die Gebeine in diesem Schrein wurden vor genau 850 Jahren nach Köln überführt. Was das Erzbistum Köln für dieses besondere Jubiläum geplant hat, das hören wir noch in dieser Sendung. Sie hören die Sendung Domradio, das Thema. Wir beschäftigen uns mit dem Kölner Dom und jetzt wollen wir uns dem Dom mal nicht optisch nähern, sondern akustisch. Der Kölner Dom bricht ja viele Rekorde, aber nicht bloß seine Kunstschätze, seine Ausmaße oder seine Geschichte sind beeindruckend, auch sein Geläut wird seit Jahrhunderten gerühmt. Vor allem bekannt ist die Petersglocke, im Kölner Volksmund auch der dicke Pitter genannt. Das ist die größte frei schwingende Kirchenglocke der Welt. Doch das Domgeläut birgt auch noch ganz andere Schätze. Jan-Hendrik Stehns nimmt uns mit in die Glockenstuben vom Kölner Dom.
Insgesamt 11 Läuteglocken besitzt der Kölner Dom. 8 davon hängen in der Glockenstube des Südturms und 3 kleinere im Vierungsturm. Den mittelalterlichen Kern des Hauptgeläuts bilden die beiden großartigen Glocken Preziosa und Speziosa aus dem 15. Jahrhundert. Die große Preziosa ist mit einem Gewicht von über 10 Tonnen eine der größten und klangvollsten mittelalterlichen Glocken überhaupt. Ihre Inschrift erzählt ihre Entstehungsgeschichte.
Dreimal geformt, beim vierten Male als kostbar bezeichnet, als 1448 Jahre gegeben. Wenn ich ertöne, betrübt es den Teufel, bringt Christus die Ehre.
Tatsächlich hatte die Preziosa, also die kostbare, drei Vorgängerinnen, die jedoch alle sprangen oder zerbrachen. Woran lag das möglicherweise? Hatten die Glockengießer zu wenig Erfahrung mit ihrem Handwerk? Jörg Pöttgen schreibt in seinem Buch 700 Jahre Glockenguss in Köln, dass der Guss der größten Domglocke schon beim dritten Mal für die Kölner Gießer Chefsache war.
So waren 1437 zur Zeit des Umgusses der Preziosa 5 Meister in Köln tätig. Der Guss selbst wurde von Christian Düsterwald, Johann Wahl und Christian Kloth durchgeführt, war also eine Angelegenheit der dienstältesten Mitglieder. Ähnliches gilt auch für den vierten Guss von 1448, als ebenfalls die Senioren Heinrich Brodermann und Christian Kloth kooperierten.
Der Guss der großen Domglocke war also den dienstältesten und erfahrensten Gießern der Stadt vorbehalten. Dennoch wurde ein Jahr später zum Guss der Speziosa ein auswärtiger Gießer beauftragt. Denn ein Geläut in diesen Dimensionen schien die Kölner Meister zu überfordern.
Es hat den Anschein, dass sie in diesem Fall ihren Stolz überwanden und mit Johann Hurnken den Gießer einer Werkstatt zu Hilfe holten, die seit Jahrzehnten Erfahrungen mit größeren Glocken hatte.
Tatsächlich schaffte es Johann Hurnken auf Anhieb, seine Speziosa tonlich genau zwischen Preziosa und die ebenfalls bereits vorhandene Dreikönigenglocke zu gießen. Diese Vermittlerfunktion drückt sich auch in ihrer Inschrift aus.
Ich bin, dafür sei der Künstler mir Zeuge, die Schwester der Großen, Klangreichen, deren die Kirche ehrende Zier und die Fülle des Tones Grund war, warum man mich goss, dem heiligen Patrone zur Ehre, damit ich, Gefährtin der Schwester, den Tönen Melodie wiedergebe.
Mit der Vollendung des Domes im 19. Jahrhundert wurde auch das Geläut erweitert. Ab 1870 beabsichtigte der Zentraldombauverein, eine 500 Zentner schwere Kaiserglocke als Denkmal für die Gründung des Zweiten Deutschen Kaiserreichs und für die Vollendung des Kölner Domes gießen zu lassen. Trotz dreimaligen Gusses gelang es jedoch nicht, den gewünschten Ton zu treffen. Und so verschwand die Kaiserglocke ebenso wie das Reich, für das sie als Denkmal fungierte, mit dem Ersten Weltkrieg. Damit wurde jedoch der Weg für ihre Nachfolgerin frei, die St. Petersglocke. Sie wurde nach dem verlorenen Krieg 1923 im thüringischen Apolda gegossen und ist mit insgesamt 24 Tonnen die größte freischwingend läutbare Glocke der Welt. Ihre Inschrift bringt die Gedanken jener Zeit zum Ausdruck.
O König der Herrlichkeit, komm Christus mit Frieden. Sankt Peter bin ich genannt, schütze das deutsche Land. Geboren aus deutschem Leid, ruf ich zur Einigkeit.
Mit dem Frieden hielt es aber nicht lange, denn im Zweiten Weltkrieg sollten bis auf Preziosa und Speziosa sämtliche Glocken des Südturms zu Rüstungszwecken abgeliefert werden. Die Bemühungen um den Erhalt der Petersglocke ließen jedoch sämtliche Glocken im Turm verbleiben, wo sie die furchtbare Zerstörung der Stadt unversehrt überstanden. So klang der Ruf nach Frieden wie eine Erlösung über den Ruinen von Köln. Ein Sprung der Petersglocke wohl infolge von nicht sachgemäßem Läuten konnte 1956 wieder zugeschweißt werden. Heute ist sie den Kölnern ans Herz gewachsen und wird von ihnen liebevoll der Decke Pitter genannt, weiß Domküster Patrick Schröers.
Man kann sagen, grundsätzlich, wenn die Petersglocke läutet, versammeln sich 100 bis 200, 300 Menschen unten vor dem Südturm des Domes, um nur diese Glocke zu hören.
Und dann obliegt es den Küstern, die Domglocken zum Läuten zu bringen. Für die Petersglocke brauchen sie dafür noch einen eigenen Schlüssel.
Den haben allerdings nur wir Domküster, müssen dann nochmal einen extra Schrank aufschließen. Und hinter dieser Schrankwand befindet sich dann eigens der Schalter für den dicken Pitter. So kann da kein Unsinn mitgetrieben werden.
Und dann läutet der Decke Pitter mit seinem tiefen C. Nach und nach setzen schließlich die übrigen Domglocken ein. Und zu ganz besonderen Anlässen gesellen sich sogar die drei kleinen im Vierungsturm hinzu, sodass dann insgesamt 11 Glocken zu hören sind.
Also selbst das Glockengeläut des Kölner Doms ist außergewöhnlich. Die Glocken vom Kölner Dom hat uns vorgestellt Jan-Hendrik Stehens. Er ist Deutschlands größte Touristenattraktion, hat als Kirche seinen eigenen Radiosender und steht direkt vor unserer Nase, der Kölner Dom. Im Gegensatz zu anderen monumentalen Bauwerken in aller Welt steht der Kölner Dom aber auch mitten im Leben, steht inmitten der Innenstadt von Köln und hat auch ein aktives Gemeindeleben. Darüber möchten wir jetzt sprechen. Im Studio begrüße ich Monsignore Robert Kleine, den Kölner Stadt- und Domdechanten. Herzlich willkommen.
Ich grüße Sie.
Kann man denn vom Gemeindeleben her den Dom vergleichen mit einer normalen Pfarrkirche auf dem Land? Also gibt es eine Domgemeinde?
Es gab eine Domgemeinde. Das war eine Gemeinde, die Menschen, die hier um den Dom herum wohnten, die direkten Straßen, die hatten sozusagen den Dom als Pfarrkirche. Das ist aber vor einigen Jahren aufgehoben worden. In der Sprache der Kirche heißt das, der Dom wurde entpfarrt. Das heißt, alle Menschen, die hier um den Dom und auch direkt herum wohnen, gehören zur Gemeinde St. Aposteln hier in der Kölner Innenstadt. Es gibt also keine Dompfarrei mehr, auch keinen Dompfarrer, aber natürlich eine Gemeinde, die sich auch zum Teil regelmäßig im Dom trifft.
Das sind dann Leute, die von überall herkommen oder wenn das keine regionale oder lokale Gemeinde ist.
Genau, es sind einige, die auch noch in der Nähe des Domes wohnen, die sozusagen hinübergekommen sind in diese neue Struktur. Aber es ist keine Pfarrgemeinde, sondern eine Fahrgemeinde mit F-A-H-R. Denn einige kommen wirklich auch aus Bergisch Gladbach oder aus den anderen Stadtteilen Kölns oder darüber hinaus gefahren, um die Gottesdienste zu feiern, aber auch an anderen Angeboten teilzunehmen.
Jetzt sind Sie als Domdechant zuständig für die Liturgie und die Gottesdienste im Dom. Sehen die denn in einer Kirche wie im Kölner Dom anders aus als in einer anderen Kirche?
Ja und nein. Auf der einen Seite ist natürlich der liturgische Rahmen vorgegeben. Das heißt, wir feiern die großen Feste genauso wie die wöchentlichen Gottesdienste. Wir haben Andachten, wir haben das Stundengebet. Aber wir haben zur besonderen Gestaltung des Domes als Kathedrale, als Bischofskirche natürlich oftmals Gottesdienste mit dem Erzbischof oder mit einem anderen Bischof oder Weihbischof, was in Pfarrgemeinden seltener ist, was dann ein besonderes Ereignis ist, wenn der Bischof zu Besuch kommt. Das haben wir hier im Laufe des Jahres immer wieder. Wir haben einen besonderen kirchenmusikalischen Akzent mit den Chören am Kölner Dom. Wir haben immer sonntags das Kapitelsamt. Wir haben die Übertragungen im Domradio. Das unterscheidet sicherlich dann die Gottesdienste im Dom von denen in unseren Pfarrkirchen im ganzen Bistum.
Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, die Gestaltung ist zwar anders, aber Gottesdienst bleibt Gottesdienst.
Genau, und wir wollen, wie die anderen Kirchen auch, es ermöglichen, dass die Menschen, die tagsüber auch in den Dom kommen, ihn als Gotteshaus erleben. Wir haben die Domschweizer, die für Ordnung auch etwas sorgen sollen und deshalb können wir etwas machen, was nicht in allen Pfarreien leider Gottes möglich ist, dass nämlich der Dom tagsüber auf ist, dass er geöffnet hat von morgens 6 Uhr bis abends 20 Uhr, im Sommer sogar bis 21 Uhr. Man kommt also nie vor eine verschlossene Tür.
Und wenn ich in den Dom gehen will, in den Kölner Dom zum Gottesdienst feiern, da gibt es ja mehrere Gottesdienste, die am Tag stattfinden. Was sind das? Wie ist quasi der gottesdienstliche Tagesablauf im Kölner Dom?
Wir haben im Dom mehrere Kapellen oder Altäre. Natürlich den Vierungsaltar, den Hauptaltar, wenn man in den Dom hineinkommt. An dem wird aber nur sonntags Eucharistie gefeiert. Die anderen Gottesdienste wochentags finden statt im Winter in dem einzigen beheizten Raum neben der Sakristei, das ist die Sakramentskapelle. Und wenn wir keine Heizung mehr brauchen, das heißt, wenn wir von Mai bis Oktober Messe feiern, ist das genau auf der anderen Seite im Dom der sogenannten Marienkapelle vor dem Altarbild von Stefan Lochner. Das sind die Orte, wo wir wochentäglich Gottesdienste feiern. Und die beginnen um 6.30 Uhr mit dem ersten Gottesdienst, 7.15 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr. Und abends um 18.30 Uhr, das ist dann tagtäglich von Montag bis Samstag. Und wir haben immer um 12 Uhr noch ein Mittagsgebet. Das wird dann im großen Dom gehalten, vom Ambo aus, wo alle, auch die Touristen, die da sind, eingeladen sind, mal eine kleine Pause zu halten und etwas zur Ruhe zu kommen.
Sie haben zum Beispiel den Gottesdienst um 8 Uhr erwähnt. Der wird dann ja auch täglich vom Domradio in Bild und Ton im Internet zum Beispiel übertragen. Nun sind es außer uns und außer den Gottesdienstbesuchern auch Millionen Touristen, die den Kölner Dom jedes Jahr besuchen. Macht das denn Probleme, einerseits die Gläubigen, die Gottesdienste feiern wollen und andererseits die Touristen, die unter einen Hut zu bringen?
Dadurch, dass wir wochentags etwas separiert sind, also nicht im großen Dom, sondern im gotischen Binnenchor sozusagen des Domes, kommen wir uns da nicht so sehr ins Gehege. Normalerweise kommen die Touristen auch erst nach 9 Uhr, vor allem die geführten Gruppen, sodass es da keine Komplikationen gibt. Aber es kann auch schon einmal sein, dass wir Sondergottesdienste auch im großen Dom haben, wo dann keine Besichtigung möglich ist, wenn man an Schulgottesdienste denkt, der Ursulinenschule oder anderer Schulen. Oder es ist jetzt demnächst der Soldatengottesdienst mit dem Erzbischof. Das ist vormittags, dann ist der Dom für Touristen gesperrt und die meinen dann schon mal, wir kämen ihnen ins Gehege, aber natürlich hat der Gottesdienst dann den Vorrang.
Und wenn ich jetzt als Tourist von außerhalb zum Kölner Dom kommen will, steht mir denn dann, wenn ich in den Zeiten komme, wenn der geöffnet ist, steht denn der Dom dann jedem offen oder gibt es jetzt ganz einfach gesagt auch Leute, die abgewiesen werden müssen?
Nein, also grundsätzlich steht er jedem offen, solange man sich natürlich auch an gewisse Regeln hält. Das heißt, wir haben eine katholische Kirche und was wir in jeder Kirche erwarten, dass man nicht mit Tieren hineinkommt, dass man also Hunde draußen lässt. Ausnahme ist dann ein Blindenhund, aber das ist nur sehr selten der Fall, dass man sich der Gepflogenheit zufolge eben als Mann seiner Kopfbedeckung entledigt, indem man sie abnimmt. Das, was wir auch aus anderen Gotteshäusern anderer Religionen kennen. In Moscheen muss ich die Schuhe ausziehen, in einer Synagoge eine Kopfbedeckung aufziehen. Bei uns zieht man die ab. Wer sich daran hält und auch der Würde des Raumes angemessen sich im Inneren verhält, also nicht rumläuft, nicht schreit, nicht laut redet und lacht, sondern den Raum noch einmal so auf sich wirken lässt und auch, ob er gläubig ist oder nicht, eine Erfahrung macht, was die Menschen damals bewegt hat, die diesen Dom zur Ehre Gottes gebaut haben, der ist herzlich willkommen, dann auch gleich welcher Religion oder Weltanschauung.
Alles in allem steht der Kölner Dom also jedem offen, der ihn besichtigen will, ob Tourist oder Gläubiger oder jeder andere Mensch, der vorbeikommt. Monsignore Robert Kleine, der Kölner Stadt- und Domdichant, ist bei uns im Studio und wir reden über den Kölner Dom. Gleich reden wir weiter. Der Kölner Dom feiert dieses Jahr, im Jahr 2014, ein Jubiläum. 850 Jahre ist es her, dass die Gebeine der Heiligen Drei Könige, einer der wichtigsten Reliquien der Christenheit, nach Köln überführt wurden und damit der Anlass gegeben wurde, eines der größten Gotteshäuser der Welt zu bauen. Bei uns im Studio ist immer noch der Kölner Stadt- und Domdichant, Monsignore Robert Kleine. 850 Jahre Heilige Drei Könige in Köln. Am Montag gab es schon einen Festgottesdienst zu Drei König, wie jedes Jahr. Wird denn dieses Jubiläum noch auf eine andere Art begangen?
Ja, wir wollen es besonders feiern am Jahrestag, wo die Reliquien der Heiligen Drei Könige sozusagen die Stadt Köln erreicht haben. Das ist der 23. Juli 1164 gewesen. Da hat der damalige Erzbischof Reinald von Dassel diese Reliquien vom Mailand her nach Köln gebracht und hat das Ziel erreicht, den damaligen alten Dom, den romanischen Vorgängerbau. Und an diesem Jahrestag werden wir ein Pontifikalamt abends feiern, aber auch schon den Tag über. Es liegt leider in den Sommerferien. Deshalb werden wir das äußere Fest dann auch groß feiern im Rahmen der diesjährigen Domwallfahrt am letzten Wochenende im September. Da werden auch noch einmal die Reliquien der Heiligen Drei Könige ganz besonders im Mittelpunkt der Feier stehen.
Die Gebeine der Heiligen Drei Könige sind im Dreikönigenschrein zu finden. Wenn ich jetzt von außerhalb komme, können Sie mir ganz einfach erklären, wie ich den im Dom finde?
Wenn Sie durch den Haupteingang hereinkommen in unseren Dom, dann sehen Sie schon ganz am Ende strahlend den Schrein der Heiligen Drei Könige, von Nikolaus von Verdun geschaffen, der diese Reliquien beherbergt. Und Sie müssen dann, wenn in den Öffnungszeiten das sogenannte Gitter zum Binnenchor geöffnet ist, doch durchgehen in den Chorumgang und dann kommen Sie am Dreikönigenschrein vorbei. Am Binnenchor selber, unter dem Schrein durch, gehen wir auch einige Mal im Jahr, vor allem während der Domwallfahrt. Dann können wir als Pilger uns klein machen, müssen uns ein bisschen bücken als Erwachsene, wie bei der Geburtskirche in Bethlehem, um diesem Christus zu begegnen, auf den ja auch die Heiligen Drei Könige hinweisen, denn sie sind gekommen, um ihn anzubeten. Und so sind die Heiligen Drei Könige vielleicht auch in unserer Zeit Fingerzeig auf den, um den es eigentlich geht.
Jetzt kann man ja wissenschaftlich nicht beweisen, dass es genau diese drei Personen, die Heiligen Drei Könige sind, die in diesem Schrein niedergelegt wurden. Es ist tatsächlich eher so, dass man davon ausgeht, dass da sogar mehr als bloß diese drei Personen drin liegen, ne?
Ja, man hat Untersuchungen angestellt. Erstens hat, das ist schon seit damals bekannt, Reinald von Dassel auch noch Reliquien von anderen Heiligen aus Mailand mitgebracht, die dann auch dort im Schrein ihren Platz gefunden haben, der heilige Felix, der heilige Nabor. Man hat die Knochen der Heiligen Drei Könige öfter schon einmal untersucht. Man hat herausgefunden, dass sie aus alter Zeit stammen, das heißt aus dem 1., 2. Jahrhundert nach Christus. Man hat das Tuch untersucht, in dem diese Reliquien eingewickelt sind, die Knochen, die Überreste, sodass man sagen kann, es sind schon sehr alte Knochen, die dort verehrt werden. Und wenn man die Tradition kennt, dass sie in Mailand waren, dass sie da vorher in Konstantinopel aufbewahrt wurden, der Legende nach von der heiligen Helena im Heiligen Land gefunden wurden, dann kann man sagen, es kann sein, kann aber auch nicht sein. Aber das Wesentliche ist der Glaube, der dahinter steht für die Menschen. Im Mittelalter, die sahen etwas, sie sahen auch die Reliquien, denn man kann am Schrein eine Trapezplatte wegnehmen. Da sieht man auch die Schädel dieser heiligen drei Könige. Und sie konnten dann noch einmal sich in Erinnerung rufen, die Geschichte der Sterndeuter, die Jesus gefunden haben, die der Stern nach Bethlehem geführt hat. Denn es gab damals keine Bibel, es gab keinen Buchdruck und so brauchte man Dinge, die man anschauen konnte, um dann zu verstehen, dass Gott Mensch geworden ist. Und die ganze Heilsgeschichte beginnt dann eben auch mit der Geburt und den heiligen drei Königen, sich zu erinnern und sie dann auch anderen Leuten weiterzuerzählen.
Jetzt habe ich mal in das Geschichtsbuch geguckt. Die letzte Öffnung des Schreins, die fand vor genau 150 Jahren statt, zum 700. Jubiläum der Überführung der Gebeine nach Köln. Wird denn für den Schrein selber und für die Gebeine für dieses Jahr auch, also ich will jetzt nicht sagen eine Öffnung geplant, aber irgendeine besondere Aktion, die in den Mittelpunkt stellt?
Natürlich haben wir die Reliquien vor allem im Blickfeld. Der Schrein ist ja dann etwas jünger, da er dann später erst angefertigt wurde. Das Jubiläum der Reliquien feiern wir dadurch. Wir haben in der Schatzkammer auch ein kleines Reliquienkästchen, das ist 1912 geschaffen worden, weil es da auch noch einmal eine kurze Öffnung gab. Da sind einige Reliquien herausgenommen worden und in ein kleines Reliquienkästchen verbracht wurden. Das steht sonst in der Schatzkammer, das werden wir jetzt auch im Dom haben, mit dem man dann auch etwas mehr agieren kann. Es gab schon mal Schreinprozessionen, wenn man auch 1948 denkt, nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es die große Schreinprozession zur 700-Jahr-Feier der Grundsteinlegung. Das ist heute leider nicht mehr möglich, aus versicherungstechnischen Gründen und weil man immer mit der Verrücktheit der Menschen rechnen muss, dass wir den wunderbaren Schrein durch unsere Stadt oder auch nur im Dom herumtragen. Der wird also an seinem Ort verbleiben. Aber wir haben noch einige besondere Akzente vor, im zweiten Halbjahr, seit dem 23. Juli dann, wo wir den Schrein nochmal in besonderer Weise in den Mittelpunkt rücken werden.
Also das Jahr 2014 wird ein großes Jahr für den Schrein der Heiligen Drei Könige, auch allgemein für den Kölner Dom. Wir haben gesprochen mit Monsignore Robert Kleine über den Kölner Dom. Ich habe zum Schluss noch eine persönliche Frage. Sie als Domdechant, aber auch als Priester, was ist das für ein Gefühl, wenn man als Priester im Kölner Dom einen Gottesdienst feiern darf?
Ich erinnere mich daran, das war 4 Jahre nach meiner Priesterweihe, da wurde ich Domvikar schon hier im Dom 1997. Und ich werde diese erste Messe nie vergessen, im großen Dom am Mikrofon das erste Mal die Stimme doch zu hören. Und natürlich ist jede Messfeier gleich, egal wo ich sie feiere, ob in einem Dom oder in einer kleinen Kapelle. Aber es ist schon etwas sehr Besonderes, auch in dieser Tradition zu stehen, in diesem Gebäude. Und ja, ich will nicht sagen, es ist etwas Besonderes, Besseres, anderes, aber es ist schon ein besonderes Gefühl in dieser ehrwürdigen Kathedrale, Gottesdienst zu feiern, wo so viele Menschen vor über 750 Jahren begonnen haben zu bauen. Sie haben dann alle nicht erlebt, wie das zu Ende gebaut worden ist, aber sie hatten eine Vision. Und was der Glaube damals möglich gemacht hat, dass dieser gotische Dom entstanden und am Ende dann auch erst im 19. Jahrhundert aber immerhin vollendet wurde, das schwingt dann immer ein bisschen mit, wenn ich den Dom betrete.
Monsignore Robert Kleine, vielen Dank für Ihren Besuch.
Gerne.
Domradio, das Thema zum Kölner Dom und circa 6 Millionen Besucher sind es, die der Kölner Dom jedes Jahr anzieht. Aber wenn man ganz genau ist, dann sind es eigentlich noch viel, viel mehr. Und zwar zählen noch dazu Falken, Fledermäuse, Eulen oder Dohlen. Sie alle leben als Untermieter in Kirchen. Da macht eben dann auch der Kölner Dom keine Ausnahme. Der ist nämlich nicht nur ein monumentales Bauwerk, sondern auch ein riesiges Biotop. Das erzählt die ehemalige Dombaumeisterin Barbara Schockwerner.
Wenn die Nachtfalter schwärmen, dann kommen nachts die Möwen. Das haben wir seit ein paar Jahren. Ein absolut fantastisches Bild, wenn in der Nachtanstrahlung des Domes diese weißen Vögel in Scharen herumfliegen. Darauf freue ich mich eigentlich schon, weil es sieht jedes Mal ganz toll aus.
Tausende Lachmöwen umkreisen in großen Schwärmen den Kölner Dom. Im Sommer, im Juli, ist das ein nächtliches Naturschauspiel. Die Lachmöwen leben eigentlich auf den Rheinwiesen, doch die großen Nachtscheinwerfer am Kölner Dom, die locken die Insekten an und die schmecken den Möwen gut, also werfen sie sich in wilden Sturzflügen auf die Mücken und Fliegen rund um die Kölner Domtürme.
Im Grunde ist der Dom ein Biotop, in dessen Ritzen und Kanten vielerlei Fauna einen Unterschlupf gefunden hat und das ist ein ganz spannendes Thema,
sagt Dombaumeisterin Barbara Schockwerner. Sie beobachtet die vielfältige Tierwelt am Kölner Dom.
Manchmal sind es schon erstaunlich, vor allem, dass jetzt Krähen kommen. Krähen sind uns deshalb willkommen, weil Krähen holen die Tauben Eier aus den Nestern.
Die Tauben plagen den Kölner Dom. Sie vermehren sich wie die Karnickel und ihr Kot zerstört den Dom. Barbara Schock-Werner mag die Tauben nicht. Überhaupt unterscheidet sie im Sinne des Kölner Doms zwischen guten und bösen Tieren.
Es gibt die willkommenen Vögel, dazu gehören Krähen, wir haben jetzt Krähen, dazu natürlich die Wanderfalken, die seit vielen Jahren da wohnen, und die nicht so willkommenen, das sind die Tauben, für die wir aber immerhin Häuschen gebaut haben, damit sie da nisten, damit wir die Eier tauschen können.
Ganz schön listig, da werden dann den Tauben eine Art Tischtennisbälle untergeschoben, damit sie nichts ausbrüten können.
Es gibt aber auch vielerlei anderes Getier, von Insekten, seltene Insekten, Fledermäuse, Käfer, alles Mögliche.
So lebt eine sehr seltene Spinnenart im Kölner Dom. Aber keine Bange, diese Spinne ist zwar nicht klein, aber vollkommen ungiftig. Käfer, Fliegen und Vögel. Aber wie ist es nun mit der Kirchenmaus? Ohne die Kirchenmaus wäre der Kölner Dom doch keine richtige Kirche, oder?
Mäuse gibt es natürlich jede Menge. Ratten hatten wir mal, haben wir Gott sei Dank nicht mehr. Die haben sich mal in der Verschalung der Schatzkammer eingenistet und mussten dort vertrieben werden.
Pfui, Ratten, die am Kölner Domschatz nagen. Gut, dass die weg sind.
Nun aber mal eine ganz persönliche Frage. Welche Tiere im Kölner Dom mag die ehemalige Dombaumeisterin besonders gern? Sie überlegt nicht lang. Auch wenn sie viel Krach machen, sind das die Falken im Turm, die sich dort munter fortpflanzen.
Wenn wir sie am deutlichsten merken, dann, wenn sie Junge haben, weil sie dann schimpfen. Sonst jagen sie laut los, aber sobald sie die Jungen dabei haben im Flug, dann mögen die das gar nicht mehr und sehen uns auch nicht mehr als Freunde an. Und da geht ein Gezetere los, das hört man dann sofort. Und wir nehmen auch Rücksicht, als die Falken ganz jung waren, haben wir den Vierungsturm gesperrt, dass die nicht irritiert werden durch Besucher, die da oben sind.
Also im Kölner Dom fühlen sich auch die Falken und andere Tiere wohl. Ein Beitrag war das von Johannes Schröer. Vor 850 Jahren wurden die Gebeine der Heiligen Drei Könige nach Köln überführt und haben damit den Anlass gegeben, den Kölner Dom zu bauen. 850 Jahre, das ist eine lange Geschichte, in der viel passiert ist. Blicken wir mal in die heutige Zeit. Es gibt nämlich auch viele moderne Aspekte vom Kölner Dom. Und dazu bin ich jetzt telefonisch verbunden mit Petra Dilkes von der Medienabteilung des Erzbistums Köln. Schönen guten Tag, Frau Dilkes.
Ja, guten Tag.
Sie sind zum Beispiel zuständig für die Internetseite des Kölner Doms. Wenn ich jetzt ins Internet gehe auf www.kölner-dom.de, was sehe ich da überhaupt?
Sie finden, und das ist das Zentrale der Seite, mit dem ersten Blick direkt alle Gottesdienste, die heute stattfinden. Das sind bis zu 10 Gottesdienste jeden Tag. Und Sie finden die Gottesdienste bis zur Mitte des Jahres dort aufgelistet und können dann, wir haben nämlich das nicht nur für die deutschsprachigen Gäste eingerichtet, sondern auch für die englischsprachigen und die spanisch sprechenden und polnisch sprechenden Gäste. Sie können planen Ihren Besuch im Kölner Dom direkt mit einem Gottesdienstbesuch.
Jetzt ist es ja so, dass der Kölner Dom jetzt nicht unbedingt zu vergleichen ist mit einem Kino oder einem Museum. Wie stelle ich mir das denn vor, wenn man eine Internetseite betreiben muss für ein Bauwerk wie den Kölner Dom? Sitzt da eine ganze Redaktion dahinter, die da täglich dran arbeitet? Oder wie sieht das aus?
Ja, da sitzt eine ganze Redaktion hinter und die auch, da haben Sie recht, eigentlich auch jeden Tag daran arbeitet, nämlich vor dem Hintergrund, dass jeden Tag aktuelle Dinge im Dom passieren. Die Gottesdienste haben wir gerade angesprochen. Es gibt allerdings auch Domführungen, die jeden Tag stattfinden. Auch da finden Sie über unsere Seite die entsprechenden Ansprechpartner, ob Sie nun im Dom eine Führung haben möchten oder über die Dächer des Doms oder unter den Dom schauen wollen. Da gibt es richtig Live-Führungen. Sie können auch im Internet sich schon mal vorbereiten. Wir haben alle Bilder, die man dort einfangen kann als Besucherinnen und Besucher, auch im Netz, aber Sie können auch live hingehen. Die Vermittlung passiert unter anderem über unsere Homepage und von daher auch ein guter Orientierungspunkt für Besucher und Besucher hier in Köln.
Also wer den Kölner Dom besuchen will, der sollte als allererstes den Besuch damit starten, dass man auf die Internetseite des Domes geht. Jetzt im Jahr 2014, die ganze Welt hat Facebook, selbst der Kölner Dom hat eine Facebook-Seite, die fast 10.000 Fans sogar hat. Was finde ich denn auf der Facebook-Seite vom Kölner Dom?
Die Facebook-Seite ist unser Kommunikationsmittel, klar, das ist Facebook für viele, viele Menschen, darum auch bei uns fast 10.000. Sie finden dort auch jeden Tag aktuelle Informationen, Gespräche, Bilder. Sie können dort auch über Ads, wie die so schon heißen bei Facebook, auch ständig sich informieren, zum Beispiel über die Temperatur im Kölner Dom und Temperatur draußen. Sie können dort über diese Ads alle Adventveranstaltungen zum Beispiel abrufen. Sie können aber auch, wenn Sie möchten, eine Fürbitte dort ins Kölner Messbuch eintragen und die Fürbitte wird mitgenommen, immer donnerstags in den Kölner Dom. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, sozusagen in Kontakt, in Gespräch mit dem Kölner Dom zu kommen und mit uns hier als Redaktion. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, sind wir sehr gut verbunden mit all den Menschen, es sind sehr, sehr viele, die am Kölner Dom arbeiten.
Also wir haben es gelernt, man kann im 21. Jahrhundert sogar Fürbitten für den Kölner Dom über Facebook absetzen, man kann auf die Internetseite gehen. Der Kölner Dom ist im Internet und in den Medien sehr gut vertreten, darüber hat uns informiert Petra Dirkes vom Erzbistum Köln. Herzlichen Dank dafür.
Ja, gerne.
Der Anlass unserer heutigen Sendung über den Kölner Dom ist, dass vor genau 850 Jahren die Gebeine der heiligen drei Könige nach Köln überführt wurden und damit der Anlass gegeben wurde, diese neue Kathedrale, den größten gotischen Kirchbau der Welt zu bauen. Also die heiligen drei Könige liegen im Dreikönigsschrein mitten im Kölner Dom aufgebahrt, ausgestellt. Und wir haben zum Schluss unserer Sendung nochmal auf der Domplatte nachgefragt. Wissen Sie eigentlich, wer sonst noch so im Kölner Dom begraben liegt?
Ja, die Domherren, denke ich mal, ne? Die da vor x Jahren ihre Positionen hatten, denke ich, die sind bestimmt da. Begraben. Die heiligen drei Könige, der Schrein ist dort ausgestellt. Bischöfe vielleicht auch hier von der Umgebung.
Die heiligen drei Könige, ja.
Sind doch viele begraben, viele Bischöfe. Genaue Namen kann ich nicht nennen.
Die heiligen drei Könige, zumindest die Knochen von denen, nicht die Schädel, die sind in Jerusalem. Ne?
Die heiligen drei Könige.
So tiefe Kenntnisse, was Kölner Dom betrifft, habe ich nicht.
Oh Gott, ich habe keine Ahnung.
Jede Menge Leute. Fängt mit den drei Königen natürlich an, ne? Und dann die ganzen Erzbischöfe, die gestorben sind.
Da schäme ich mich, dass ich das nicht weiß.
Also die heiligen drei Könige liegen in Köln, die Kölner Erzbischöfe und noch einige Heilige sind auch dort zu finden. Das war's für heute mit unserer Domradio-Themensendung rund um den Kölner Dom. Ich hoffe, wir haben Sie ein bisschen mehr aufklären können, was sich alles im Dom und um den Dom herum so abspielt. Wenn Sie das nächste Mal in der Kölner Innenstadt unterwegs sind, nehmen Sie sich vielleicht mal eine Minute reinzugehen oder gucken Sie einfach mal ein bisschen genauer hin, wenn Sie am Kölner Dom vorbeigehen. Ich bin Renato Schlegelmilch, ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.